Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Professor Werker, vielen Dank, dass ich die Zeit nehme.
Ja, sehr gerne.
Wir haben hier in Australien und auch in Neuseeland den Anzac Day. Das ist ein total wichtiges Datum für die Gesellschaft hier und in Australien, aber auch in Neuseeland. Den Veteranen wird gedacht für ihren Einsatz für das Land und ihr Opfer für das Land. Es gibt Paraden. In Deutschland sieht die Sache ganz anders aus. Wir haben natürlich aufgrund der Weltkriegsvergangenheit im Umgang dort mit den Veteranen dieser Zeit ist natürlich was sehr, sehr Schwieriges. Da sind Sie ja auch wirklich tief drin im Thema. Fakt ist auch, in der jüngeren Geschichte, seit den Einsätzen beispielsweise in Afghanistan, gibt es in Deutschland wieder Kriegsveteranen, Kriegsversehrte. Was spricht Ihrer Meinung nach für oder gegen ein mögliches Umdenken in Deutschland im Umgang mit seinen Veteranen?
Ja, gute Frage. Ja, also ich habe da auch schon im Vorfeld des Interviews schon hier und da drüber nachgedacht und war auch erstmal ganz überrascht von dem Antrag der Bundesregierung beziehungsweise der Ampelkoalition zusammen mit der CDU, CSU tatsächlich in Deutschland jetzt auch einen Veteranentag also einzurichten. Und aber wie Sie schon gesagt haben, für Deutsche in Bezug auf Militär ist es durchaus schon erstmal ein bisschen befremdlich, sich damit dermaßen auseinanderzusetzen. Was könnte dafür sprechen? Also dafür spricht mit Sicherheit sowas wie eine Wertschätzung des Einsatzes von heutiger Soldaten, der Bundeswehr in ihren Auslandseinsätzen. So Kriegseinsätze ist schwierig, ja, also zumindest zu Auslandseinsätzen wieder zurückkommen, unter Umständen verwundet. Es gibt ja auch dann auch letztlich gefallene Bundeswehrsoldaten und aber vor allen Dingen auch mit psychischen Belastungen, posttraumatische Belastungsstörung und alleingelassen werden oder alleingelassen wurden mit ihrer mit ihren psychischen Belastungen, auch die Familien. Das heißt also, einhergeht ja auch mit diesem Veteranentag auch Entwicklung von Konzepten, bessere Versorgung. Manchmal frage ich mich, warum hat man das vorher nicht gemacht? Warum braucht man dafür einen Veteranentag? Ja, also ich glaube, das muss man getrennt vielleicht sogar diskutieren in Bezug auf Erinnerungskultur. Also was bringt ein Veteranentag für die Erinnerungskultur in Deutschland? Auf der anderen Seite, was kann man eigentlich für die Wertschätzung heutiger Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen tun?
Ja, da sprechen Sie genau meine nächste Frage an. Inwiefern stellt so ein Plan, so ein Veteranentag, ein Umdenken im Umgang mit Veteranen dann eine Herausforderung dar für die deutsche Erinnerungskultur, die ja wirklich wichtig ist für die deutsche Gesellschaft, immer noch?
Ja, die Frage, die ich mir stelle, ich habe noch keine passende Antwort vielleicht darauf. Da denke ich immer wieder auch mit drüber nach, was solche Gedenktage letztlich in der Bevölkerung bewirken, wenn sie also praktisch verordnet werden. Also ich weiß nicht, wie das Konzept zustande gekommen ist, welche parlamentarischen Kreise daran beteiligt gewesen sind. Aber öffentlich verordnete Gedenktage, das ist ja auch nicht ein Gedenken dann an gefallene Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen. Oder?
Ja.
Das ist letztlich noch nie so wirklich erfolgreich gewesen, wenn ich weiß. Also da muss man richtig auch schauen, wie Erinnerungskultur eigentlich entsteht. Das heißt also Erinnerungskultur letztlich als Gesellschaftskonstrukt, dass über das sowas wie Zugehörigkeit vermittelt wird, Identität vermittelt werden soll. Ja, das heißt also, es gibt sowas wie eine politisch-öffentliche Erinnerungskultur und eine Erinnerungskultur, die sowieso pluralisiert in der Bevölkerung besteht mit unterschiedlichen Interessen. In Deutschland muss man sicherlich die Geschichte Deutschlands immer mitdenken. Und die Bundeswehreinsätze sind ja durchaus umstritten gewesen. Ja. Also alle.
Ja.
Also das muss man auch dazu sagen. Deswegen weiß ich nicht, ob tatsächlich, also ich will, Urteil darüber zu bilden, ist schwierig. Aber ich bin skeptisch, dass dieser Veteranentag als Gedenktag in der Erinnerungskultur da ein erfolgreiches Konzept sein kann. Vor allen Dingen, was will man damit erreichen? Also, ob es dadurch die Wertschätzung in der Bevölkerung erreicht wird, wage ich ja nicht zu bezweifeln, aber ist zumindest in Frage zu stellen. Weil da muss mehr mit passieren, wie ich schon gerade mit den Maßnahmen und angemerkt hatte. Und darüber hinaus ist letztlich eigentlich ja verbunden mit Bildung, zum Beispiel Bildungsmaßnahmen, um überhaupt die Auslandseinsätze einschätzen zu können. Also bin mir nicht sicher, ob tatsächlich militärische Einsätze, Auslandseinsätze der Bundeswehr auch in der Schule zum Beispiel thematisiert werden.
Ja, ist das so ein schleichender Prozess? Ich musste da gerade denken gerade dran denken, Gerhard Schröders Nein damals zum Einsatz im Irakkrieg, wo er dann ja auch wirklich für an den Pranger gestellt wurde, beispielsweise vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, da nicht richtig Hilfe leisten zu wollen, hin zu Karl Theodor zu Gutenbergs, wir befinden uns im Krieg. Statement. Das war ja irgendwie auch so ein schleichender Prozess, hatte man so das Gefühl in dieser Zeit, wenn man Teil dessen mal sich so zurückerinnert, ganz klar, nein, Krieg, Deutschland wollen wir nicht, Hilfsmission vielleicht, und dann ist man irgendwie dann doch wieder im Krieg aktiv gewesen mit Soldaten, mit Beteiligung. Es ist irgendwie so ein schleichender Prozess, hat man vielleicht auch das Gefühl, dass es dann irgendwie auch normalisiert wird und vielleicht geht da was verloren. Wäre so meine Frage an Sie, kann da was verloren gehen Ihrer Meinung nach, wenn das normalisiert wird,
Also
diese Einsätze?
wenn man einen solchen Tag in Verbindung mit internationalen Einsätzen der Bundeswehr nicht reflektiert, sondern einfach nur als Gedenktag vollzieht, das ist ja auch nochmal die Frage, was passiert an so einem Gedenktag? Das ist ja keine Reflexion in dem Sinne. Also kein Abwägen, ist jetzt Krieg ein probates Mittel, um die Interessen durchzusetzen, um andere zu schützen und so weiter. Also das wird unterschiedlich bewertet. Ich meine, Sie haben gerade gesagt, Schröder, das ist ja letztlich Schröder, wenn ich mich richtig erinnere, hat er die Erfahrung mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust auch damit eingebracht, eben nicht in den Irak einzugreifen. Zuvor wurde dasselbe Argument verwendet im Krieg Ex-Jugoslawien, im Kosovo. Und gegen praktisch Serbien letztlich einen Einsatz zu befürworten. Das heißt also, hier merkt man schon, dass so Erinnerungskultur einfach politisch instrumentalisiert wird. Und da bin ich skeptisch, dass das was mit Reflexion zu tun hat. Ja, also wenn diese Ambivalenz gar nicht diskutiert wird und an Gedenktagen selber, wenn man jetzt zum Beispiel den Veteranen, der jetzt in Australien, Neuseeland da betrachtet, dann ist das ja sowas wie eher eine Ehrung der Toten, was für den Ersten Weltkrieg durchaus nachzuvollziehen ist. Aber da wird das ja nicht kritisch in den Blick genommen, dass der Erste Weltkrieg zum Beispiel also ein Ergebnis von übertriebenem Nationalismus und Imperialismus gewesen ist. Das heißt also, da haben sich europäische Weltmächte einfach ja bekriegt, um die Kräfte zu messen. Ergebnis war 10 Millionen Tote. Vielleicht noch darüber hinaus, es wird ja schon auch an getötete oder gefallene Soldaten und Soldatinnen auf der internationalen Einsatz wird ja schon erinnert, nämlich am Volkstrauertag. Das heißt also, der Volkstrauertag ist ja ein zentraler Gedenktag in der Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewalt oder Krieg und Gewaltherrschaft. Das heißt also, das haben wir ja schon. Wenn wir einen Gedenktag haben. Deswegen muss da die Frage sein, der Gedenktag, also ein Gedenktag, Veteranentag, diese Erinnerung dann wachzuhalten, da muss mehr, glaube ich, drumherum geschehen, was mit Reflexion überhaupt mit Krieg zu tun hat.
Zum Thema Reflexion. Sie haben es schon angesprochen. Welche Bedeutung solche symbolischen Akte wie jetzt beispielsweise die Anzac-Paraden in Australien oder Neuseeland dann wirklich haben als Mittel der Reflexion? Weil Sie haben es schon angesprochen. Eventuell stört es ja auch genau bei einer Aufarbeitung der eigenen Geschichte, weil am Ende geht es ja auch wirklich, und das ist ja wirklich ein Kontrast zu Deutschland, in anderen Ländern wie beispielsweise Australien, im anglo-sächsischen Bereich generell, England, Amerika natürlich auch. Man ist stolz auf das Militär. Patriotismus ist etwas durchweg Positives. Wenn man kein Patriot ist, ist man gefühlt auch gegen das eigene Land, gegen die Nation. Nationalismus, Patriotismus verschmelzen da auch viel. Das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Also könnte man sagen, Erinnerungskultur ist quasi Gegenentwurf gegen Nationalismus verschmolzen mit Patriotismus.
Idealtypisch vielleicht
ja.
gedacht.
Ja.
Also Erinnerungskultur, da gibt es ja unterschiedliche Erinnerungskulturen. Es gibt ja gerade jetzt bezogen auf Deutschland, nicht nur auf Deutschland, sondern da gibt es in vielen anderen Ländern, aber in Deutschland kenne ich mich am besten aus, gibt es viele unterschiedliche erinnerungskulturelle Strömungen. Und die zentrale sicherlich und weit auch im gesellschaftlichen Konsens getragen ist die Holocaust-Erinnerung,
ja.
Erinnerung an den Holocaust mit Sicherheit. Und hier merkt man schon, eine solche Erinnerungskultur regt zur Reflexion an, regt auch zu einer praktisch im nicht-nationalistischen Position an. Das heißt also, gerade jetzt für Deutschland, auf Deutschland bezogen, ist es grundsätzlich, glaube ich, problematisch, den aufkommenden Militarismus, wenn man es etwas überzogen so formulieren darf, den Militarismus mit dem Veteranen vielleicht nochmal einen Push zu geben. Es ist wirklich hier in Deutschland eine ambivalente Situation. Und auch vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung, ganz starkes Aufkommen von Nationalismus, von Rechtsextremismus, ob das ein sinnvoller Weg sein kann, weiß ich nicht. Das wird die Zeit zeigen, würde man sagen. Aber letztlich ist zumindest die Gefahr da, tendenziell den Nationalismus dazu noch eher zu befeuern in diesem Kontext, was ja in Europa insgesamt durchaus eine Tendenz darstellt.
Ja, ich wollte gerade sagen, die geopolitischen Entwicklungen in Europa, wir denken natürlich, gemeint ist natürlich auch der Invasionskrieg der Russlands gegen die Ukraine. Da passiert jetzt einiges, generell in Europa, aber vor allem auch in Deutschland mit Blick auf diese neue geopolitische Entwicklung oder die neuen Verhältnisse. Also man hat ja wirklich nicht damit gerechnet, dass nochmal Panzer über Grenzen rollen in Europa. Und wenn man sich so die Rhetorik vieler Politiker, Experten, Militärs anhört, dann scheint es natürlich auch einen großen Einfluss darauf zu haben, was für eine Wortwahl gewählt wird. Und was das vielleicht auch gesellschaftlich mit uns macht. Also dieser Gedanke, wir befinden uns im neuen Kalten Krieg, wir müssen umdenken. Wir dürfen uns nicht mehr scheuen davor, Militär eine größere Bedeutung zu geben, so will ich es mal ausdrücken. Ist es Ihrer Meinung nach auch damit eine Gefahr, eine große Gefahr, die damit einhergeht?
Es ist zumindest dann, wird, glaube ich, dann eine Gefahr, wenn man sich nicht mehr zurückbesinnt, dass man vielleicht auch friedliche diplomatische Bemühungen einsetzen kann als nur militärische Mittel. Im Moment hat man so in der Berichterstattung insgesamt gesehen schon ein bisschen den Tenor, vernimmt man den Tenor, dass Einsatz von Militär eins der einzigen Mittel wäre, da jetzt tatsächlich auch Lösungen herbeizubringen. Ich glaube, das funktioniert alleine, glaube ich, nicht, sondern wahrscheinlich, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, erfährt man schon einiges, dass natürlich auch diplomatische Bemühungen immer wieder angestellt werden. Jetzt gerade auch im Krieg zwischen Ukraine oder und der Russischen Föderation oder auch im Nahen Osten, ja, also Israel und Palästinenser ist ja auch der nächste Konflikt, der da auch sicherlich mit betrachtet werden könnte. Praktisch auch diese Erfahrung wirkt ja auch auf das gesellschaftliche Klima bei uns. Ja? Also und da ist tatsächlich immer die Frage nach diplomatischen Friedensbemühungen, geraten oft, nicht nur, aber oft dann in unheimlicher Kritik eben nicht realistisch zu sein.
Ja.
Also ich glaube, wir brauchen beides. Auf der einen Seite, und das, ich kann das vollkommen verstehen in der deutschen Bevölkerung, dass man sich schwer tut, tatsächlich militärisch einzugreifen.
Ja.
Also nicht auch aufgrund auch der eigenen Geschichte. Und da sicherlich sind wir da dabei, uns annähern zu müssen, dann einen gewissen Realismus an den Tag zu
Ja.
legen, dass wir wahrscheinlich bislang nicht ganz ohne Militär auskommen. Das soll aber nicht bedeuten, dass wir praktisch Friedensbemühungen ad acta legen. Das kann es nicht sein. Also wir sind eine demokratische Gesellschaft und ich hoffe, wir bleiben das auch. Und dazu gehört auch, andere Perspektiven, andere Meinungen auszuhalten und auszuhandeln, was gesellschaftlicher Konsens sein kann.
Ja.
Und das eben nicht mit Waffen auszutragen.
Da spielt natürlich auch Rückbesinnung ein wirklich zentrales Thema. Welche Rolle spielen gerade Schulen, schulische Bildung und natürlich auch Arbeit zum Beispiel mit Gedenkstätten?
Da ist, muss ich mal überlegen, welche Perspektive ich jetzt einnehme. Wenn ich die Perspektive des Pädagogen einnehme und der selber lange in der
Ja.
Gedenkstättenpädagogik tätig
Ja.
gewesen ist, sage ich, das ist eine enorm wichtige Rolle. Und ich mache es ein bisschen polemisch, aber nein, ich meine das wirklich. Es ist
Ja.
ein wichtiger Aspekt der Bildungsarbeit hier in Deutschland insbesondere, da nicht nachzulassen. Auch wenn viele Studien auch schon zeigen, naja, und die Effekte der Bildung und auch der historischen Bildung und in Verbindung auch mit der Holocaust-Erinnerung und so weiter, die Effekte sind zumindest nicht überall so stark. Das heißt also zumindest, was so die MEMO-Studie
Ja.
ist eine große Studie, die immer wieder durchgeführt wird und die eher zeigt, sehr befremdlich, dass heutige Generationen zum Beispiel, also Jüngere vor allen Dingen, überhaupt nicht mehr im Blick haben, dass ihre Großeltern Teil des nationalsozialistischen Gesellschaft gewesen ist. Ne? Also
Wow,
die meisten
wow.
würden eher ihre Großeltern in dem Bereich der Widerstandskämpfer und derjenigen, die Juden geholfen haben, verorten. Das ist letztlich so ein Effekt. Da müsste man nochmal gegenarbeiten, da das nochmal wieder aufzunehmen, wie ist es zu der Zeit wirklich dazu gekommen und wer daran beteiligt gewesen ist. Unabhängig davon, von wer ist schuld, sondern heute
Ja.
redet man eher von Verantwortung für die Zukunft und nicht
Ja.
über Schuld.
Ja.
Also letztlich ist es so, dass die Bildung in Gedenkstätten und in Schulen sehr vielfältig geworden ist. Das muss ich sagen. Das kommt manchmal gar nicht so direkt in den Fokus der Medien.
Ja.
Da wird schon jahrzehntelang viel getan. Vielleicht ist es letztlich auch, das kann aber nicht der einzige Part sein. Man kann den Gedenkstätten nicht alles aufbürden, so jetzt macht ihr mal vernünftige Bildung und dann passiert etwas wie Demokratisierung der Gesellschaft. Ich bin auch teilweise also eben auch in der Rechtsextremismusprävention tätig, als Rechtsextremismus, also Trainer und habe mich auch lange Zeit auch mit Ausstiegsprozessen aus der rechtsextremen Szene
Oh,
beschäftigt.
wow.
Und da ist es so, also naja, der Besuch in der Gedenkstätte immunisiert einen nicht gegen rechtsextremistische Einstellungen oder ähnliches. Also es wird praktisch solchen Entstehungen von Einstellungen und das Abdriften in die rechtsextreme Szene, welche Wege da eigentlich wichtig sind, überhaupt nicht gerecht.
Ja.
Ja, das heißt also, da gehört viel mehr, also Demokratisierung der Gesellschaft und das Erfahren von Demokratie und demokratischen Prozessen ist ein ganz zentraler Aspekt, den eben nicht nur Gedenkstätten leisten können, sondern insbesondere die Schule eigentlich mehr leisten müsste. Ne? Also wir müssen natürlich schauen, wie das Bildungssystem so strukturiert ist und gucken, wo sind da eigentlich demokratische Handlungsräume für Schülerinnen und Schüler zum Beispiel. Wo ist Partizipation? Die gibt es, aber nur in einem gewissen Grad. Wo erfahren eigentlich heutige Kinder und Jugendliche tatsächlich selbst demokratisch zu handeln, demokratisch zu entscheiden, an demokratischen Prozessen beteiligt zu sein? Das ist eine große Aufgabe und das gehört mit dazu. Ich glaube, dann wird einiges zumindest des Besseren sich entwickeln.
Professor Werker, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für das tolle Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.